Also, erstmal herzlich willkommen auf der Baustelle zum Umspannwerk Stilo. Bleiben Sie auf den Wegen, folgen Sie mir.
Gerade sind wir aus einem Reisebus gestiegen, der uns 3,5 Stunden von Berlin an die Ostsee gefahren hat. Nun stehen wir, eine Gruppe aus Journalisten und Mitarbeitern verschiedener Energieversorger, auf einem ehemaligen Acker in Mecklenburg-Vorpommern, irgendwo zwischen Greifswald und Usedom. Hier begrüßt uns Christian Lehretz. Er ist Projektleiter beim Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz für die Umspannwerke an der Ostsee. 50 Hertz betreibt die Hochspannungsnetze in Ostdeutschland und Hamburg. Das Unternehmen ist damit verantwortlich für die Stromversorgung vieler Industriefirmen wie Chemie- und Stahlbetrieben. Es versorgt außerdem 18 Millionen Menschen, ein Drittel davon in der Hauptstadtregion. Hier in der Ostsee entsteht gerade ein Offshore-Windpark, also ein Windpark im Meer, der Strom auch nach Berlin liefern soll. In der Nähe des Ufers kommen riesige Kabel aus dem Boden. Carsten Fischbach leitet die Kabelinstallation für Windparks an Land und auf dem Wasser bei 50 Hertz. Er schaut in die 30 Meter breite Baugrube und erklärt, was hier passiert.
Hier, wo die Grube jetzt ist, hat das Bohrgerät gestanden und hat unter den Dünen, unter dem Wald, den Büschen, die Sie da sehen, durch raus ins Meer gebohrt. Ungefähr eine Länge von 850 Meter. In der Wassertiefe rausgekommen von ungefähr 4,5 Meter. Das ist so das, was wir brauchen, damit das Kabelverlegeschiff dann rankommt.
Das verbindet dann die Kabel mit der Plattform von 50 Hertz draußen im Meer. Und damit am Ende auch mit den Windrädern. Die baut ein spanisches Unternehmen. Ostwind 3 heißt das Projekt. Drei ähnliche Parks vor dem Darß und vor Rügen wurden in den vergangenen Jahren schon ans Netz von 50 Hertz angeschlossen. Drei weitere sind im Bau oder in der Planung. Ostwind 3 soll Strom für 260.000 Haushalte liefern. Damit das Verlegeschiff das Kabel im Wasser findet, wird ein Ton gesendet.
Momentan ist da ein Tongenerator dran, das ist die graue Kiste, die qualmt da hinten, der im Prinzip ein Signal auf das Kabel schickt, weil momentan die Offshore-Kabelverlegung draußen noch läuft. Das Kabel wird noch verlegt, das Kabel wird noch auf Tiefe gelegt. Und damit das jederzeit geortet werden kann, ist da ein Signal drauf auf dem Kabel. Ne?
2026 soll der Windpark in Betrieb gehen. Offshore-Wind ist nur eine von vielen Quellen, die Strom ins 50-Hertz-Netz einspeisen. Das Unternehmen hat auch Photovoltaik, Klärgas- und Biomasseanlagen am Netz. Und die Braunkohlekraftwerke in der Lausitz. Noch. Bis Ende der 30er Jahre sollen sie stillgelegt werden. Dann muss mehr Strom aus erneuerbaren Quellen kommen. 2032 soll der Anteil der Erneuerbaren im 50-Hertz-Netz 100% betragen. Derzeit sind es 70. Der Großteil stammt von Windparks wie Ostwind 3. Die liefern nämlich anders als Anlagen an Land fast das ganze Jahr über Strom. Die Kabel, die nun in der Baugrube am Ostseeufer liegen, müssen jetzt weitergeführt werden, bis zum entstehenden Umspannwerk Stilo. Am Umspannwerk angekommen wird der Strom dann in Zukunft von der niedrigen Ausgangsspannung auf eine deutlich höhere transformiert. Je höher die Spannung, desto weniger Verlust beim weiten Transport bis nach Berlin. Das Umspannen passiert mit gigantischen Transformatoren. Einer wurde gerade per Schiff und Schwerlasttransport angeliefert. Es ist ein rechteckiger Kasten aus Metall, der Ähnlichkeit mit einem Schiffscontainer hat. Er wiegt 350 Tonnen. Auf das Baustellengelände darf nicht jeder, denn so ein Umspannwerk gehört zur kritischen Infrastruktur und muss besonders geschützt werden, erläutert Projektleiter Christian Lehretz.
Den Zaun, den wir sehen, mit der Rolle NATO-Draht haben wir vor ein paar Jahren noch nicht so gebaut. Und wenn man jetzt liest, dass auch Sabotageakte gegen Anlagen, Strukturen, ich sag mal Versorgung generell passieren, egal ob das jetzt hier Gas ist oder Strom, das wird immer wichtiger werden.
Insgesamt investiert 50 Hertz etwas mehr als 1 Milliarde Euro in das Projekt Ostwind 3. Das Unternehmen betreibt insgesamt 10.000 Kilometer Leitungen. Weitere 3.000 Kilometer sind noch im Bau oder in der Planung. Die allermeisten Kabel hängen in der Luft als Freileitungen. Das ist die günstigste Art, Strom zu übertragen. Ein Kilometer kostet etwa 1,5 Millionen Euro. Erdkabel sind mit bis zu 9 Millionen Euro pro Kilometer deutlich teurer. Noch wuseln viele Menschen über die Baustelle des Umspannwerks Stilo, vorbei an Betonfundamenten am Boden und Metallschienen in der Höhe. Wenn das Werk Mitte 2026 in Betrieb geht, wird es hier eher still sein, stellt Projektleiter Christian Lehretz fest.
Die ganze Anlage wird ja später quasi mannlos betrieben, also ohne dass da Personal zur Bedienung da ist. Und alle Daten, die hier erzeugt werden, laufen in Neuenhagen im Betriebsführungszentrum auf.
Neuenhagen, das ist nicht weit von Berlin. Hier kommt der Strom aus dem Norden und auch aus dem Süden an. Und hier steuert 50 Hertz auch die Netztechnik. Auf dem Weg von der Ostsee in die Hauptstadtregion durchläuft der Strom die 115 Kilometer lange Uckermark-Leitung. Die ursprüngliche Freileitung wurde 1958 gebaut und führte durch das Biosphärenreservat Schorfheide-Kurin. Weil sie in die Jahre gekommen war und nicht mehr genug Kapazität für die benötigten Strommengen hatte, musste sie erneuert und verstärkt werden. 50 Hertz investierte hier 600 Millionen Euro. 2024 konnte die neue Uckermark-Leitung in Betrieb genommen werden. Von Neuenhagen wird der Strom dann, auch über eine Freileitung, bis nach Berlin-Marzahn transportiert und geht dort in den Untergrund, in die Tunnel der sogenannten Kabeldiagonale Berlin. Die nennt 50 Hertz die Hauptschlagader. Sie führt einmal quer durch Berlin, über Friedrichshain, Mitte und Charlottenburg bis nach Spandau und Wustermark. Auch ein Teilstück der Kabeldiagonale ist in die Jahre gekommen. Die alten Ölkabel aus dem Jahr 1978 müssen ersetzt werden. Deshalb hat 50 Hertz zwischen der Rudolf-Wessel-Brücke und dem Umspannwerk Mitte einen neuen Tunnel bohren lassen.
Achtung, Schneidrad auf!
Auf das Signal des Berliner Bürgermeisters Kai Wegner hebt ein Kran das erste Stück der Tunnelbohrmaschine aus dem Schacht hinter dem Umspannwerk in Mitte heraus. Es ist das Schneidrad, mit dem der Tunnel gegraben wurde. 4 Meter im Durchmesser misst es, 20 Tonnen wiegt es, sieht aus wie ein riesiges Zahnrad und hat viele scharfe Werkzeuge, mit denen es sich durch das Berliner Erdreich gegraben hat. 2 Jahre und 9 Monate hat das für die knapp 7 Kilometer gedauert. Es ging unter Straßen, Gleisen, U-Bahnen und Gewässern durch. Zum Glück lag nichts im Weg, freut sich Stefan Kapferer, der Vorsitzende der Geschäftsführung von 50 Hertz.
Die Tunnelbohrmaschine hat sich dann 20, 30 Meter tief durch den Untergrund gebohrt. Und wer sich an die Kanzler-U-Bahn erinnert, der weiß, dass man ja immer denkt, oh Gott, wann tritt jetzt irgendwo Wasser ein, wann kommt irgendein Findling, wann findet man sonst irgendwas, was man nicht im Weg haben will. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir relativ schmerzfrei hier angekommen sind.
Der Tunnel hat einen Durchmesser von 3 Metern und ist wie die anderen Tunnel der Kabeldiagonale begehbar. Jeden Tag bohrte die Maschine etwa 27 Meter weit. Das Erdreich stützen rund 5600 Betonringe ab. Die Kosten des Projekts belaufen sich insgesamt auf 500 Millionen Euro. So einen Tunnel in Berlin zu bohren, nennt Stefan Kapferer eine Herausforderung. Denn von Baufreiheit kann in einer dicht besiedelten Stadt keine Rede sein.
Es ist eben nicht wie wenn wir in Thüringen für den Südostling etwas bauen, dass wir normalerweise viel Platz haben, dass sie große Baufelder haben, dass sie die Erde, die sie vielleicht wegbringen müssen, dort lagern können. Sowohl an der Rudolf-Wessel-Brücke als auch hier haben wir Nutzungskonkurrenz.
Da ist am einen Ende die Stadtautobahn und da sind entlang der Strecke und am anderen Ende die vielen Berliner Wohnhäuser. Nun ist der Tunnel fertig und die Bohrmaschine kommt Stück für Stück nach oben. Das dauert Wochen, denn sie ist insgesamt 155 Meter lang und besteht aus vielen Teilen. Danach beginnen die Ausbauarbeiten im Tunnel, die Kabel werden verlegt. Ganz in der Nähe liegt schon eins, das ist aber zu alt, erklärt Friedrich Kopp, der Abteilungsleiter für den Netzausbau in Berlin bei 50 Hertz.
Es gibt ein Kabel zwischen dem Umspannwerk in Reutter über das Umspannwerk Charlottenburg hier zum Umspannwerk in Mitte. Das ist 1978 in Betrieb gegangen und nach 50 Jahren gibt es eben auch ein natürliches Lebensalter, wo man sich über den Ersatz entsprechend Gedanken machen muss. Und dieser Kabeltunnel ist dafür da, dass wir hier eben 2027 bis 2030 die alte Kohlekabelanlage ablösen können.
Mit den neuen Kabeln kann 50 Hertz ab 2027 knapp die Hälfte mehr Leistung bieten. Und das wird in Zukunft nach Prognosen des Berliner Verteilnetzbetreibers auch nötig sein.
Die Stromnetz Berlin geht davon aus, dass sich der Energiebedarf, der elektrische Energiebedarf in den nächsten 10 Jahren rund verdoppeln wird. Und wenn man die Perspektive auf 20 Jahre ausweitet, kann man sogar damit rechnen, dass der Energiebedarf um den Faktor 3 nach oben steigt. Dafür ist nicht nur die Kabeldiagonale Berlin eben dann erforderlich, sondern dafür hat 50 Hertz eben auch 2 Neubauprojekte im Netzentwicklungsplan und im Bundesbedarfsplan Gesetz verankert bekommen, sodass wir dann auch Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre diesen Zuwachs von Faktor 2 bis 3 eben auch sicher versorgen zu können.
Genug Strom für alle Berliner kann die Stadt schon heute nicht allein erzeugen. Deshalb die Stromautobahnen aus dem Norden und Süden. Der Tunnel zwischen Mitte und Charlottenburg ist nicht die einzige Baustelle auf der Kabeldiagonale. Zwischen Charlottenburg und Spandau liegen Kabel aus den frühen 90er Jahren. Die müssen in den 30er Jahren erneuert werden. Und die Kabeldiagonale wiederum ist nicht die einzige Baustelle des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz. Chef Stefan Kapferer.
Wir haben in den vergangenen Monaten erst den Nordring um Berlin rum in Betrieb genommen, dann vor kurzem im Frühjahr die Uckermarkleitung. Und das alles zeigt ja, egal wie erfolgreich die Solaroffensive der Stadt Berlin sein wird, ein großer Teil des Stroms, der in Zukunft in Berlin für Wärme, für Mobilität, für Rechenzentren, für was auch immer, für industrielle Nutzung gebraucht wird, wird von außen in die Stadt gebracht werden müssen.
Dass die Hauptstadtregion selbst nicht genug Strom für alle Einwohner herstellen kann, ist schon ein paar Mal angeklungen. Aber natürlich wird auch in Berlin auf vielen Hausdächern und in Balkonkraftwerken Solarstrom erzeugt. Im Speckgürtel, wo mehr Platz ist, gibt es auch Windräder, die einen Teil des Strombedarfs dezentral decken können. Zum Beispiel in Ludwigsfelde, südlich von Berlin. Hier betreibt der Versorger Edestherm seit kurzem ein großes Windrad. Ein Blick in den grün gestrichenen Sockel verrät, im Fuß des Windrads gibt es einen Fahrstuhl. Er führt bis 10 Meter unter den Generator. Die restliche Strecke kann man nur kletternd überwinden. 138 Meter Spannweite haben die Flügel. Michael Raschemann führt die Geschäfte des Projektplanungsunternehmens Energiequelle. Er hat das Windrad geplant.
Wir haben 160 Meter hohen Turm, das heißt, wir haben also gute Windbedingungen in der großen Höhe. Und da oben ist ganz simpel, wie ein Fahrraddynamo, ein Generator horizontal liegend installiert. Und vorne hängen drei große Flügel dran, die die Energie einfangen.
Erste Gespräche mit der Stadt Ludwigsfelde führte Energiequelle schon im Jahr 2010. Danach sollte eine lange Zeit vergehen, bevor das Windrad tatsächlich gebaut werden konnte. Bedenken der Anwohner und auch die Mühlen der Bürokratie verzögerten den Bau immer wieder, erinnert sich Michael Raschemann.
Insofern haben wir uns jetzt über 15 Jahre mit Ludwigsfelde aufgehalten, in unterschiedlichen Aggregatzuständen von Fassungslosigkeit bis starke Demotivation, geht es überhaupt weiter. Aber irgendwann kam immer wieder so ein kleiner Lichtblick, dass wir sagten, nee, wir bleiben da dran.
Erst musste ein geeigneter Standort für die Anlage gefunden werden, erklärt der Ludwigsfelder Bürgermeister Andreas Igel.
Sie ist von einem Industriepark umgeben, das heißt, wir haben große Abstände zur Wohnbebauung. Das ist das, was die Bürger von uns erwarten. Und gleichzeitig ist sie an einem Standort, wo der Strom, der hier erzeugt wird, auch direkt in das Stromnetz der Edis, der Edis-Therm, eingespeist wird, um damit auch hier lokale Wertschöpfung bei der örtlichen Industrie auch mit zu befördern.
In der Nähe hat Mercedes ein Werk und auch das Stahlunternehmen Gestamp. Das Besondere an dem Projekt in Ludwigsfelde, das Windrad liefert nicht nur Strom für Verbraucher und Industrie, sondern indirekt auch Wärme. Mit einem Teil des erzeugten Stroms soll nämlich Wasser für das lokale Fernwärmenetz erwärmt werden. Das wird zum Heizen von Wohnungen gebraucht und auch die benachbarten Unternehmen nehmen es gern ab. Mercedes zum Beispiel braucht Wärme für seine Lackierkabinen. Die Stadt Ludwigsfelde ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Die Nachfrage nach Strom und Wärme steigt, erklärt Bürgermeister Andreas Igel.
Momentan wird ein Großteil der lokalen Wärme eben auf Erdgasbasis erzeugt. Und da wollen wir ja weg von. Und wir haben damit die Chance, erst grüne Energie in das Fernwärmenetz einzuspeisen. Wir haben auch bereits identifizieren können, dass es Gebiete gibt in der Kernstadt, die heute noch mit Gas beheizt werden, die sich mit relativ geringem Aufwand auf Fernwärme umstellen lassen.
Die Kommune muss, wie alle anderen auch, einen Wärmeplan für die kommenden Jahre aufstellen. Da kommt das Windrad gerade recht. Noch ist Fernwärme aus grünem Strom nicht gerade günstig, räumt Alexander Vogel ein. Er führt die Geschäfte des Versorgers Edestherm. Das werde sich aber bald ändern.
Wenn Sie heute auf die Gaspreise schauen, wenn Sie auf die heutigen CO2-Kosten schauen und vergleichen das mit dem Strom im System, mit dem durchschnittlichen Preis, dann ist natürlich die Wärmeerzeugung immer noch aus fossilen günstig. In unseren Szenarien gehen wir aber von deutlichen Preissteigerungen aus.
Das Ludwigsfelder Windrad ist ein Pilotprojekt. Weitere Standorte in der Nähe sind geplant. Edestherm möchte in Zukunft auch die Abwärme von Rechenzentren nutzen. Ludwigsfelde ist nur ein Beispiel für die dezentrale Energieversorgung in der Hauptstadtregion. Es gibt viele solcher Projekte. Zusammen mit dem Strom, der durch die großen Stromautobahnen hierher gelangt, sollen sie in Zukunft den steigenden Energiebedarf der Region aus immer mehr erneuerbaren Quellen decken.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.